Ich freue mich einfach, dass uns so viel verbindet mit jedem von euch. Ja, irgendwie der eine und der andere, jeder hat seine Geschichte und seine Geschichte mit GEN. Aber wir haben alle eine Geschichte mit Jesus. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Dankeschön. Amen. Wir haben ja bei uns immer einen Impuls, der uns zum Beten herausfordern soll. Und auch eine Sache, die ich einfach mitgeben möchte, was so im Geist ist, was dran ist. Und der Impuls heute geht darum, dass wir im Sturm beten sollen oder wie wir im Sturm beten können. Wenn es stürmt bei dir, ja, in deinem Leben, wenn Dinge schief laufen, wenn Dinge nicht so laufen, wie du es erwartet hast, wenn Dinge schief laufen in deiner Familie, in deinem Geschäft, in egal wo, in der Politik, in ganz Deutschland, wenn es stürmt in deinem Leben, wie kannst du dann beten? Ja, es gibt die richtige Art zu beten im Sturm und eine falsche Art zu beten. Und heute wollen wir lernen, wie wir richtig beten können im Sturm. Ja, nicht nur beten, wenn alles gut ist, sondern beten im Sturm, wenn es stürmt, wenn es schwierig wird. Ja, wenn wir vor Herausforderungen stehen, wenn wir vor Mysterien stehen, dann zu beten und wie wir dann beten können. Und dazu die Geschichte aus Matthäus 14. Ihr habt sie alle bei euch. Matthäus 14 habt ihr wahrscheinlich schon zigmal gehört, die Geschichte zigmal gelesen. Aber heute aus einer neuen Perspektive. Matthäus 14, Vers 22. Und zugleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren. Matthew chapter 14, from verse 22. Bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. 24. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ich glaube, ich hätte auch gezweifelt. Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Und als ihn die Männer dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn rührten, wurden ganz gesund. Amen. Halleluja. Also Jesus verspeiste die 5000 Männer, das waren ja auch mehr Männer und Frauen, das war eine große Volksmenge. Und sie wurden gespeist und das war viel Arbeit gewesen. Und dann sagte Jesus, Jünger, es ist Zeit, ihr müsst jetzt rüber aufs andere Ufer. Ich habe morgen einen Termin da, morgen werden viele Heilungen passieren, ihr müsst rüberfahren, jetzt rüber. Und ich weiß nicht, ob die vielleicht ein bisschen schwer von KP waren, dass sie einfach nicht kapiert hatten, dass sie rüberfahren mussten, ob sie vielleicht getrödelt haben, gezögert haben. Und Jesus fing an, sie zu drängen, fahrt, ihr müsst jetzt fahren. Das heißt, und zugleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren. Warum? Weil auf der anderen Seite ein Auftrag auf Jesus wartet am nächsten Morgen. Ja, er sagte, fahrt schon mal voraus, ich komme nachher hinterher zu Fuß. Er drängte sie, er nötigte sie. Es war ein dringender Auftrag. Und Leute, wir wollen heute Abend beten für GEN, gleich nochmal. Und wir haben auch einen dringenden Auftrag. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir wollen die Welt erreichen. Jesus drängt uns, geht hin in alle Welt. Und verkündigt das Evangelium. Wir haben einen drängenden Auftrag. Und egal wie begabt du bist, welche Begabung du hast, in diesem Auftrag stehst du und stehe ich auch. Und wir haben diese Dringlichkeit. Jesus sagt, geh auf die andere Seite. Es gibt einen Platz, wo du eine Berufung hast. Einen Platz, wo du hingehörst. Einen Platz, wo du ein Segen werden kannst für Deutschland, für die Nation. Du musst hinüber aufs andere Ufer. Wenn du jetzt von deinem Leben sprichst, kannst du sagen, das andere Ufer ist jenseits des Jordans. Jenseits des See Genezareth. Das andere Ufer ist das Leben nach dem Tod. Da wollen wir alle hin, zu Jesus. Amen. Das ist die Zukunft. Das ist persönlich. Aber auch für uns als GN, als Dienst, gibt es ein anderes Ufer. Gibt es bessere Zeiten? Gibt es mehr Finanzen? Gibt es mehr Mitarbeiter? Gibt es einen Platz, wo wir endlich etwas bewegen können? Und Gott sagt, tut etwas, geht voran. Dafür wollen wir beten. Wir wollen das volle Evangelium verkündigen, der ganzen Welt. Und dazu sagt Jesus, müsst ihr in das Schiff steigen. Das Schiff kann ein Lebensschiff sein, es kann das Gemeindeschiff sein, es kann das Missionswerkschiff sein. Und da musst du hineinsteigen und da musst du dich mit Leuten auseinandersetzen. Das war kein Unternehmen von einer Person. Jesus sagte, fahrt rüber. Und sie mussten sich zusammenraufen und gemeinsam im Schiff arbeiten. Der eine musste rudern, der andere musste die Segel hissen, ja. Der andere musste lenken, der andere musste Wasser schöpfen. Es war ein gemeinsames Werk. Ja. Sie hatten ein Ziel, aber sie haben alle zusammengearbeitet, weil sie hinüber mussten aufs andere Ufer. Jesus hat gesagt, wir fahren da hinüber, ihr fahrt hinüber. Und deswegen fahren wir gemeinsam. Und ich will dich ermutigen, ganz egal, ob du bei GN das Wasser schöpfst, oder den Garten machst, oder CDs brennst, oder betest, oder spendest, egal was du machst, du bist mit uns gemeinsam unterwegs auf diesem Weg, auf diesem See, hin zum anderen Ufer, wo wir noch mehr für den Herrn tun können. Halleluja. Wir wollen beten, dass wir gemeinsam den Weg schaffen. Das jenseitige Ufer, das sind die Ziele, die wir uns setzen. Das sind die Bereiche, wo wir endlich sagen, jetzt sind wir angekommen, jetzt geht's los. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist es noch nicht losgegangen. Wir hatten letztes Jahr ein erfolgreiches Jahr. Wunderbar. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Aber ich möchte, dass es losgeht. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte nicht, dass wir progressiv wachsen. Ich möchte, dass es endlich mal explodiert, dass es wirklich mal losgeht. Und dahin möchte ich kommen. Und da sind wir gemeinsam hin unterwegs. Und dafür wollen wir beten, dass wir diesen Weg gemeinsam schaffen. Dass wir dahin kommen, wo Gott uns noch mehr gebrauchen kann. Aufs jenseitige Ufer. Dort, wo am nächsten Morgen Heilung passiert sind, wo alle gesund geworden sind, wo noch mehr Salbung ist. Die Jünger gehorchen Jesus und siehe da, alles lief glatt. Nicht wirklich. Ja. Interessanterweise ist Jesus auf dem Berg und er betet, es klingt so an im Text, als ob Jesus eine ganz tiefe, ruhige, intime Gemeinschaft hat mit dem Vater. Er sitzt da oder er liegt dort vor dem Herrn, er hat Gemeinschaft mit Gott, er ruht aus. Und während er dort ausruht, tobt der See Genezareth. Da konnten ganz plötzlich Stürme auftauchen auf dem See Genezareth. Und es tobt da. Und Jesus ist ganz in Ruhe. Er ist entspannt, er betet zu seinem Vater. Aber auf dem Meer tobt es schon. Und dann sagen sie, Jünger, Mensch, er hat uns doch gesagt, wir sollen rüberfahren. Warum die Stürme? Weißt du, er hat aber nicht gesagt, dass es leicht wird. Amen. Er hat gesagt, die andere Seite, da müsst ihr hinkommen. Er wusste genau, was kommen würde. Ich glaube, er hat auch gebetet für sie. Ja? Er hat nicht gesagt, es wird leicht. Er sagt, da geht's lang, da lang, jetzt, schnell. Ja? Er hat sie getrieben ins Boot. Und dann sind sie dort im auf dem See Genezareth. Und das ist spannend, wie es im Griechischen hier rauskommt. Ja? Vers 24, da heißt es, das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen. Im Griechischen heißt eigentlich, es wurde geschlagen von den Wellen. Das Schiff wurde geschlagen von den Wellen. Das gleiche Wort wird verwendet, zum Beispiel, wenn Menschen gefoltert werden. Wenn ich etwas aus dir herausquetschen möchte und dich so lange foltere, bis du es mir sagst. Das Wort ist da gebraucht. Das heißt, sie waren einer Folter ausgesetzt. Sie wurden gequält auf dem See Genezareth. Aber sie waren doch im Willen Gottes, oder? Und weißt du, wenn du in so einer Situation bist, musst du lernen, wie man betet im Sturm. Beten, wenn es ruhig ist und angenehm ist, das kann jeder. Ja? Unsere 15 Minuten stille Zeit. Amen, Jesus, Halleluja, Leben ist schön, Kaffee ist lecker, Brötchen waren frisch, alles ist gut. Aber wenn es im Sturm ist, wenn Herausforderungen da sind, wenn wir vor Problemen stehen, vor Wänden stehen, wie betest du im Sturm? Das wollen wir heute Abend lernen, heute Nacht lernen. Wie können wir im Sturm beten? Sie waren geschlagen. Das gleiche Wort wird gebraucht für getestet. Sie wurden getestet. Ihr Glaube wurde getestet. Das gleiche Wort heißt zu fragen, ständig zu hinterfragen, zu bohren. Und jetzt waren die auf dem Schiff dort und sie fragten sich, warum passiert das jetzt? Wir sind im Auftrag Gottes, er hat uns geschickt. Warum passiert das? Sie waren gequält, sie waren gefoltert. Wenn Sachen in deinem Leben passieren, die keinen Sinn machen, wenn Sachen in deinem Leben passieren, die schwer sind, dann wirst du dich fragen, warum? Dann werden Gedanken kommen und die werden dich foltern, die werden deinen Glauben testen, hinterfragen. Hey, glaubst du immer noch? Bist du immer noch im Auftrag? Willst du immer noch ans andere Ufer? Oder willst du zurückrudern? Dann beschreibt hier der Matthäus uns, was die Ursache war des Problems. Er sagt, denn der Wind stand ihnen entgegen. Das ganze Problem, das ganze Chaos auf dem Meer, die Quälerei auf dem Meer, gerührte daher, dass der Wind ihnen entgegenstand. Im Neuen Testament wird auch der Heilige Geist mit dem Wind verglichen. Interessant. Aber der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Er ist gut, er ist heilig, niemals schlecht, niemals zerstörerisch. Aber hier war ein böser Wind unterwegs. Ein Wind, der gegen sie stand. Eine geistliche Macht, die aufgestanden ist. Die Verbindung gibt es in der Bibel, ja, zwischen geistlichen Mächten und Wetter. Das gibt es. Als Jesus auch ein andermal hinüberfährt zu den Gerasenern, wo plötzlich ein Sturm ausbricht. Und dann kommt der andere, hat einen Gerasener vor sich, der dämonisch besessen, total dämonisiert ist. Geistliche Mächte spielen damit rein. Okay? Und hier waren geistliche Mächte im Spiel, Halleluja. Böse Mächte. Und weißt du, wenn du ständig mit Wind fährst, ja, wenn du ständig den Wind in den Segeln hast, musst du dich fragen, ob du in die richtige Richtung fährst. Wenn du niemals Gegenwind spürst, dann sollst du dich fragen, fahre ich in die richtige Richtung? War mitten auf dem Meer, auf dem See Genezareth. Ihr Glaube war hinterfragt worden, getestet worden. Sie waren innerlich und körperlich gefoltert, gequält. Und dann kommt Jesus. Und Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Amen. Immer spätestens rechtzeitig. Er kommt nie zu spät. Immer spätestens rechtzeitig. Sehr interessant. Matthäus sagt, es war die vierte Nachtwache. Ja, das war irgendwie morgens gegen zwischen 3 und 6 Uhr. Ja, die Römer hatten 4 Nachtwachen, jeweils 3 Stunden. Und die erste Nachtwache fing an um 18 Uhr. Das ist ungefähr die Zeit, wo es dunkel wurde. Wir können davon ausgehen, dass die Jünger gegen 18 Uhr ins Boot gestiegen sind. Okay? Und es war die vierte Nachtwache. Die vierte Nachtwache dauerte auch 3 Stunden. Also sie waren mindestens, hör mal zu, mindestens bereits 9 Stunden auf dem Meer. 9 Stunden mindestens oder mehr. Ich weiß nicht, ob die vierte Nachtwache, ob sie schon fast vorbei war, ob es der Anfang war. Die vierte Nachtwache war von 3 Uhr bis 6 Uhr morgens. Und es war schon die vierte Nachtwache. Mindestens 9 Stunden auf dem See, gequält, gemartert, angegriffen. Ihr Glauben hinterfragt, sind wir auf dem richtigen Weg? Er hat uns doch gesagt, die andere Seite, bitteschön. Und vielleicht geht es ihm manchmal genauso. Und die haben in 9 Stunden das geschafft, was sie normalerweise in 1 Stunde hätten schaffen können. Heike ist Spezialistin, was Kanufahren angeht und solche Sachen. 3 Knoten, 5 Kilometer pro Stunde ungefähr. So ungefähr. Ja, ganz entspannt. Die hätten bis zur Hälfte, wenn ihr Johannes mal liest, kann man alles rekonstruieren, 30 Stadien, das waren circa 5,5 Kilometer gewesen. Die haben in 9 Stunden gerade mal 5,5 Kilometer geschafft. Das hätten sie normalerweise in 1 Stunde geschafft. 1 Stunde. Die haben für 1 Stunde Arbeit 9 Stunden gebraucht. Boah, das klingt so ganz nach GN manchmal. Ja, manchmal. Ja. Es muss doch funktionieren. Das ist doch einfach. Oder? Nein, es wird nicht mehr einfach. Wenn du auf der Stelle trittst und denkst, wir müssen schon viel weiter sein, aber wir rödeln und wir kommen nicht weiter. Mal fehlt das, mal ist das kaputt, mal geht's da nicht weiter. Immer wieder Widerstand, Stürme, Stürme, Stürme. 9 Stunden und man hat zu wenig geschafft. Und genauso ging es ihnen. Weißt du, was schön ist? Jesus kommt nie zu spät. Er kommt nicht zu spät. Spätestens rechtzeitig. Ich will dich ermutigen, wenn es dunkel ist in deinem Leben und du Fragen hast, wenn es schwierig wird, wenn es brenzlig wird, dann darfst du wissen, Jesus ist genau da. Er kommt. Er kommt nicht zu spät. Ich habe mir das Bild vorgestellt, sie müssen geschrien haben, die Jünger. 9 Stunden lang Stress, psychischer Stress. 9 Stunden lang dem Tod ins Auge schauen, die nächste Welle, überleben wir sie oder nicht, wir werden jetzt kentern. Ja? 9 Stunden lang psychischen Stress, körperlichen Stress, die müssen sich angebrüllt haben. Die müssen sich angeschuldigt haben gegenseitig. Warum sind wir losgefahren? Hey, halt mal das Ruder so ein bisschen fester. Warum hast du das getan? Kannst du nicht schneller schöpfen? Ja? Die waren alle im Stress. Leute, die Jünger, das waren Teenager. Und Teenager haben bekannterweise Probleme. Die hatten Charakterprobleme. Und die waren nicht pietistisch fromm, wie heute die Christen zu sein scheinbar sein müssen. Die waren außer sich, die haben geschrien. Hört sich ganz nach Reich Gottes an, oder? Streit, Zank, Uneinigkeit, Aggression, Beschuldigungen. Und der Fokus fehlt. Wir müssen rüber aufs andere Ufer. Amen. Alles beiseite legen. Lass den Schöpfer schöpfen. Lass den Ruderer rudern. Lass den Lenker lenken. Lass sie machen, was sie können. Wir müssen gemeinsam ins andere Ufer. Und dann kommt Gott endlich. Kommt Jesus, ja. Er kommt. Und er kommt tatsächlich. Aber wisst ihr, er kommt so ganz anders, wie erwartet. Er kommt im Griechischen heißt es, in einer Phantasma. Sie denken zumindest. Das ist ein Phantasma. Das ist ein Geist, ein Gespenst. Eigentlich eine Erscheinung. So dachten sie. Für sie war ganz klar, Jesus war doch vorhin da geblieben. Er ist auf den Berg gestiegen, da betet er jetzt mit seinem Vater. Er ist jetzt da. Wir sind jetzt hier auf dem Meer, Mitte des See Genezareth. Er ist da, wir sind hier. Warum sehen wir ihn? Da passt was nicht. Logische Schlussfolgerung, es ist eine Erscheinung. Und die hätten fast Jesus verpasst. Wenn die weiter geglaubt hätten, dass es nur ein Gespenst ist, hätten sie vielleicht gebunden und geboten und alles Mögliche gemacht und Jesus wäre vorbeimarschiert. Weil sie es nicht begreifen konnten. Wie konnte Jesus da sein und plötzlich hier sein? Weißt du, genau das müssen wir heute glauben. Dass Jesus uns plötzlich begegnen kann, uns plötzlich helfen kann. Und wenn du jahrelang gelebt hast und Probleme gehabt hast und Herausforderungen erlebt hast, dann sagst du dem Menschen, wenn das so weitergeht, dann geht das nicht weiter. Ja? Wenn das so weitergeht, dann geht das nicht weiter. Das ist ein Spruch fürs Internet. Wenn das so weitergeht, dann geht's nicht weiter. Aber weißt du was? Wenn es so weitergeht, kann Jesus kommen und kann plötzlich alles anders machen. Alles anders. Und das ist hier geschehen. Sie haben es noch nicht begriffen. Es schien so unreal. Das kann doch nicht Jesus sein. Das muss ein Geist sein, ein Gespenst, eine Erscheinung. Wir sehen jetzt schon wieder Sachen. Wir hatten zu viel Angst gehabt. Wir sind traumatisiert. Und jetzt erzähle ich euch, wie man nicht beten sollte. Wie man nicht beten sollte im Sturm. Könnt ihr euch vorstellen, Sturm, Todesangst und ein Gespenst. Gleich Angst. Richtig? Die hatten schon mal Todesangst und dann kommt noch ein Gespenst, dachten sie. Da hatten sie richtig Angst gehabt. Und dann heißt es hier, Vers 26. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie. Erstens, sie erschraken. Und sprachen. Zweitens, sie sprachen. Es ist ein Gespenst. Und drittens. Und schrien vor Furcht. So betet man nicht. Sie hatten sich erschreckt, sie sprachen negative Sachen und dann schrien sie. So betet man nicht. Das Wort für erschrecken hier ist aufmischen, die Ruhe wegnehmen. Ihnen wurde die Ruhe weggenommen. Sie hatten schon Angst, sie waren schon traumatisiert, sie hatten schon Todesängste ausgestanden die Nacht und plötzlich kommt noch so ein Gespenst. Und dann war die Ruhe ganz weg. Ja. Dann wurde etwas aufgemischt. Die waren durcheinander. Plötzlich waren die Emotionen alle da. Angst und vielleicht Ärger und Verzweiflung und alles Mögliche. Das Leben wie so ein Film vor ihren Augen. Das war dramatisch. Alles war aufgewühlt. Die Ruhe war weg. Der Schreck war da. Und Gefühle sind ein schlechter Ratgeber. Wenn du etwas erlebst, was dich aus der Bahn wirft, da musst du zuerst deine Gefühle in den Griff kriegen. Oh, wir dürfen Gefühle haben. Wir dürfen weinen, wir dürfen lachen vor Gott. Das ist alles richtig. Aber die Gefühle dürfen uns nicht kontrollieren. Wir dürfen Gefühle äußern. Aber Gefühle dürfen uns nicht kontrollieren. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Sie waren erschrocken. Und die Gefühle hatten Macht über sie. Und weil sie Macht über sie hatten, fingen sie an zu sprechen, Dinge auszusprechen, die nicht gut sind. Und wir sollten Dinge nicht aussprechen, die nicht gut sind. Und sie fingen an, Dinge auszusprechen, weil sie so verletzt waren, so voller Angst waren. Und sie sprachen Dinge aus. Sie sagten, es ist ein Gespenst. Buh, ich habe Angst, es ist ein Gespenst, kommt da. Und Petrus sagte, es ist ein Gespenst. Jakobus sagte, es ist ein Gespenst. Ja? Matthäus sagte, es ist ein Gespenst. Johannes sagte, es ist ein Gespenst. Kennt ihr das? Hört sich an wie Reich Gottes, ne? Einer macht Piep und die anderen sagen alle, ne? Piep, 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 ne? Überall. Kleines Gerücht. Etwas Negatives. Und plötzlich macht es die Runde. Und plötzlich kommt es bei dir wieder an. Ach so, ach ja, wo ist das Leck? Also, 13 Stationen davor war das Leck. Sie haben gesprochen, sie haben negativ gesprochen, weil sie von den Gefühlen überwältigt waren. Und was du sprichst, ist eine Saat für ein Leben. Was du sprichst, wird dir begegnen. Sie sprachen Negatives auch. Es ist ein Gespenst. Aber sie haben nicht realisiert, es war Jesus. Es war kein Gespenst, es war Jesus. Hätte auch mal jemand sagen können, hey, ich habe eine andere Idee. Darf ich auch mal was sagen? Das könnte wirklich Jesus sein. Sagte keiner. Ist ein Gespenst. Ist ein Gespenst. Hast du gehört? Ist ein Gespenst. So betet man nicht. Man betet nicht im Schock. Man betet nicht, indem man negative Sachen ausspricht. Und dann haben sie geschrien. Plötzlich platzten die ganzen Emotionen heraus. Wow, ein Gespenst. Und schreien ist erlaubt. Wir dürfen vor Gott schreien. Aber sie haben geschrien vor Angst. Und sie haben nicht zu Gott geschrien. Das war ein falsches Schreien. Falsche Adresse. Das war ein zwischenmenschliches Schreien. Die hätten zum Herrn schreien sollen. Und der Herr sieht das Ganze. Er sieht, wie sie emotional gelähmt sind, nicht weiterkommen, wie sie negativ reden und so schreien. Und Jesus sagt, hey, stopp, ich bin's. Jesus fängt an, mit ihnen zu reden. In ihrem Problem, in ihrer Not. Plötzlich spricht Gott zu ihnen. Er sagt, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Plötzlich ein Wort von Gott. Weißt du, wenn du in Problemsituationen bist, wenn du im Sturm bist, wenn du weder ein noch aussiehst, dann brauchst du als allererstes ein Wort von Gott. Und beten ist nicht nur reden, beten ist auch hören. Ein Wort von Gott. Höre auf Gott. Er hat ein Wort für dich. Er sagt, ich bin's, fürchtet euch nicht. Alles wird gut. Er fängt an, mit ihnen zu reden. Wenn du Probleme hast, schrei nicht. Höre. Schrei nicht. Höre. Nein, du darfst schreien. Gott verdammt dich nicht, wenn du mal schreist. Aber dann musst du dich wieder einkriegen und sagen, hey, jetzt höre ich mal. Was sagt Gott dazu? Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Wie betet man im Sturm? Wie bete ich richtig im Sturm, wenn es Probleme gibt? Was mache ich da? Es heißt in Vers 28, ich glaube, Petrus war der Einzige, der richtig reagiert hat, der Einzige von 12 Jüngern. Und oft steht er da als der große Loser, ja, als der Kleingläubige. Aber Petrus war der Einzige, der sich aus diesem Schock, aus der Lähmung befreien konnte. Er war der Einzige, der richtig reagiert hat, Petrus. Vers 28, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Petrus spricht. Er ist nicht nur gelähmt vor Schreck. Er schreit nicht nur. Petrus spricht zu Gott. Er sucht nach Antworten. Wo? Bei Gott. Er sagt, wenn du es bist. Ja, er hat noch gezweifelt. Er weiß nicht, ist das Jesus oder nicht. Aber er gibt Jesus die Chance. Er kannte die Stimme Jesu. Er sagt, das muss er sein. Das muss er sein. Und er weiß es nicht ganz sicher, aber er spricht zu Gott. Er kommt heraus aus der Starre. Er spricht. Wenn du Probleme hast, wenn du in Krisen bist, hör nicht auf, mit Gott zu sprechen. Das ist die Zeit, auf Gott zu hören und zu ihm zu reden. Er sagt, wenn du es bist, Jesus, wenn das von dir kommt, wenn das wirklich deine Stimme ist, dann lass mich aufs Wasser zu dir kommen. Und Jesus bestätigt ihn und fordert ihn heraus. Ganz einfach, unkompliziert. Er sagt, komm. Einladend und herausfordernd. So war das damals auch vor 12 Jahren bei uns. Ja, GN gründen. Komm! komm, gründen Verein, komm. Ja, einladend. Aber er hat nicht versprochen, dass es leicht wird. Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Und das ist der Schlüssel hier. Er steigt nicht aus, um auf dem Wasser zu tanzen und sagen, Leute, guck mal, was ich kann. Hey, ich kann auf dem Wasser laufen. Nein, er steigt aus, um zu Jesus zu kommen. Im Stress, im Problem, in der Krise war sein Fokus, Jesus, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Leute, das Meer hat sich noch nicht beruhigt. Die Wellen sind immer noch am Tosen. Das Boot wankt hin und her. Jesus, bei dir ist es am sichersten. Er rennt zu Jesus. Aus dem Boot, aus seiner eigenen Sicherheit hin zu Jesus, wo mehr Sicherheit ist. Und das müssen wir auch tun. Auch heute Abend wollen wir wieder zu Jesus rennen. Mit unseren Problemen, auch mit den Sachen, die wir bei GEN hier so haben. Wir wollen zu Jesus rennen. Komm, sagt Jesus. Und er kommt. Im Sturm müssen wir beten und wir müssen hören. Wir müssen beten und wir müssen hören. Beten und wir müssen hören. Spannend, nicht wahr? Die haben 9 Stunden lang gekämpft. Die sind müde. Die sind innerlich zerbrochen. Schweiß überströmt, verstritten, total durch den Wind, kaputt am Ende, 9 Stunden Stress, nonstop. Und die haben es gemanagt, 9 Stunden lang mindestens, zu überleben. Und jetzt sagt Jesus, der vielleicht ein Geist sein könnte, noch, waren Sie mir ganz sicher, jetzt sagt Jesus, steig aus dem Boot. Ja, er sagt, komm. Petrus schlägt's vor, Jesus sagt, okay, komm. Ich meine, die Überlebenschancen im Boot, die waren größer als auf dem Wasser, oder? Die haben es 9 Stunden lang irgendwie geschafft zu überleben im Boot, gerade so mit viel Schöpfen, mit viel Rudern. Jetzt sagt Jesus, verlass mal das Boot, wir machen jetzt einen neuen Kurs, Wasserwandel. Jetzt geht es richtig los. Und genau diese Einstellung brauchen wir hier bei GEN. Ja, wir haben Stürme erlebt, wir haben Probleme erlebt, wir haben Krisen durchlebt, auch dieses Jahr. Wir haben Schwierigkeiten, wir haben Anfeindungen, wir haben üble Nachrede, den ganzen Mist, die ganze Palette. Aber weißt du was? Jesus sagt, komm, wir legen noch einen drauf. Wir steigen aus dem Wasser, vertrauen nur noch auf Jesus. Nicht mehr aufs Boot. Halleluja. Und der Petrus musste die Gläubigen im Boot zurücklassen. Ja, wir urteilen immer, ja, der Petrus, der ungläubige Petrus war er auch, war ein Zweifler. Aber die anderen, was waren die denn, wenn Petrus schon der Zweifler war? Das waren dann Superzweifler. Die gingen ja nicht mal aus dem Boot raus, die blieben im Boot. Aber Petrus wagt es aus dem Boot heraus und er lässt alle Großmäuler im Boot. Ja. Die saßen noch da. Gespenst! Ah! Schreien. Und Petrus spricht zu Jesus. Petrus durchbricht die Lähmung. Petrus kommuniziert mit Gott. Und Petrus sagt, hey, ihr könnt machen, was ihr wollt. Schreit ruhig weiter. Macht euer Ding. Streitet euch. Ja? Hier, macht Stress. Und der eine kann schöpfen. Ich gehe jetzt zu Jesus. Tschüss. Und er steigt aus dem Boot und geht hin. Und diesen Mut wünsche ich uns bei GEN. Leute, wir haben Terrorismus, wir haben den Islamismus, wir haben das ganze Paket, auch auf der politischen, auf der Weltebene. Ja? Jetzt können wir sagen, hey, Hilfe. Wir müssen unser Boot festhalten. Rudert, rudert. Ja, schöpft, schöpft. Und Jesus sagt, hey, Daniel, Peter, Werner, egal, Harald, Heinrich, Pastor David, Reinhold, Herbert, Detlef, ihr alle. Sagt, komm aufs Wasser. Ja, Moment, wir haben doch Terrorismus, wir haben Probleme. Jesus, komm aufs Wasser, komm her, komm zu mir. Steig aus dem Boot, leg noch einen drauf. Ich kann das, ich bin Gott, sagt Jesus. Die Krisen, die wir haben, hinterfragen unseren Glauben, die greifen uns ein, die quälen uns, die wollen uns fertig machen. Und Jesus sagt, komm zu mir. Petrus geht, er steigt aus dem Boot und er geht auf dem Wasser. Vielleicht kleine Schritte. Ich weiß nicht, was meint ihr? Ist Petrus nass geworden? Zuerst? Ich weiß nicht. Auf dem Wasser gehen. Ja, sind seine Socken nass geworden? Wahrscheinlich barfuß, weiß ich nicht. Wie hat es angefühlt, auf dem Wasser zu gehen? Er ist auf dem Wasser gegangen. Boah, nicht weit. Ein paar kleine Schritte. Aber er ist gegangen. Und die anderen haben geschrien und haben da rumgemacht. Und er ist gegangen. Er ist auf dem Wasser gegangen, zu Jesus hin. Er hat gehört und er ist gegangen. Er hat gebetet, er ist gegangen. Und genau das gilt für uns bei Gehirn. Wir beten und wir gehen. Wir beten und wir gehen. Da kann die Welt machen, was sie will. Die können schreien und tun, machen, was sie wollen. Wir beten und wir gehen. Der Sturm kann gegen uns sein, wir beten und wir gehen. Im Boot können sie gegen uns sein, wir beten und wir gehen. Weil es nicht darum geht, was die Leute im Boot sagen, weil es nicht darum geht, was der Wind zu sagen hat, weil es darum geht, dass wir zu Jesus kommen und seinen Auftrag tun. Dass wir schließlich und endlich auf die andere Seite kommen. Danke, Jesus. Er hat gehört und er hat gesprochen mit Gott. Vers 30, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Merkt ihr, jetzt kommt der zweite Test. Genau das Gleiche. Er fürchtete sich und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Moment. Jetzt denkst du, Petrus, du machst die gleichen Fehler wieder, oder? Du hast Angst, die Gefühle überwältigen dich wieder. Und diesmal war es noch schlimmer. Es ist nicht mehr das Wasser im Boot, sondern Petrus im Wasser. Noch schlimmer. Und er ist von Gefühlen überwältigt. Was macht er? Er schreit, er ruft wieder. Aber diesmal hat er die Lektion gelernt. Er schreit nicht nur die Kollegen an, er ruft zu Jesus. Ja? Er sagt, Herr, rette mich. Er schreit zum Herrn und er hilft ihm raus. Halleluja. Jetzt kannst du sagen, was du willst über Petrus. Ich glaube, Petrus ist ein Held gewesen, auch wenn er ein kleingläubiger Held war. Er ist auf dem Wasser gegangen. Man kann sagen, es waren ein paar Meter, aber er ist auf dem Wasser gegangen. Er war nicht auf dem Boot geblieben. Er ist ausgestiegen, ist gegangen. Und weißt du, wenn wir uns immer von dem Wind abhängig machen würden oder von der allgemeinen Mehrheit im Boot, würden wir niemals aufs Wasser gehen. Wenn wir immer warten würden, bis wir einen Konsens finden im Boot, bis wir ausgezählt haben, wer geht denn jetzt? Ja? Bis wir die ganzen Komitees alle abgefragt haben und alles durchorganisiert haben und 2-3 Jahre ins Land gezogen sind und dann erst gehen wollen, dann werden wir nie gehen. Jesus sagt, komm jetzt. Und worum es uns geht, wir wollen hören und gehorchen. Wir wollen niemanden verurteilen. Aber wir wollen die Stimme Gottes klar hören. Wir wollen das tun, was Gott sagt, zeitgemäß, cutting edge. So wie Gott es will. Wir wollen sehen, was der Vater tut. Wir wollen es hier auf der Erde ihm nachmachen. Und dann kommt er mit Jesus zurück ins Boot. Leute, er ist zurück ins Boot gegangen mit Jesus. Ha. Spätestens da war Petrus ein Held. Spätestens da. Ist abgesunken. Ist nass geworden. Durchnässt. Nass war er wahrscheinlich sowieso schon. Ja. Aus dem Boot war total nass gewesen. Und dann kommt er Hand in Hand, stell mir vor, Jesus hat ihn vielleicht gestützt, ich weiß nicht, die kommen Hand in Hand, kommen die zurück ins Boot. Petrus, hat keiner von ihnen erlebt. Petrus ist ihm nicht nur hingegangen, er ist auch zurückgegangen, auf dem Wasser. Es hat ihn getragen. Amen. Und ich bin lieber ein Petrus, der sich die Füße nass macht. Ich bin lieber ein Petrus, der fast untergeht, als ein Jakobus, der im Boot bleibt. Amen. Auch wenn wir Fehler machen, die machen wir. Nicht absichtlich, wir machen Fehler, definitiv. Ohne Absicht. Aber wenn wir auch Fehler machen, Leute, ich mache lieber einen Fehler, als zu sagen, ich habe nie Fehler gemacht und immer im Boot zu bleiben. Menschen, die es machen, machen keine Fehler. Ich bin lieber jemand, der sagt, ich steige aus dem Boot, ich riskiere das, ich habe die Stimme Gottes gehört, ich tue das jetzt. Und wenn ich versage, habe ich eben versagt. Und Gott sagt, hey, ich helfe dir, ich ziehe wieder raus, wir gehen zusammen ins Boot, komm. Lieber ein Petrus sein, als jemand, der im Boot bleibt. Lieber nass werden und Sachen riskieren, als im Boot zu bleiben. Menschen hätten bis heute vielleicht nicht gewusst, dass auch Normalsterbliche auf dem Wasser gehen können. Gott sowieso. Gäbe es nicht Petrus. Er ist auf dem Wasser gegangen. Übrigens, nicht das einzige Wunder. Übers Wasser gehen oder durchs Wasser durchgehen, passiert auch in der heutigen Zeit noch. Geschichten von Leuten, die Flüsse überquert haben. Und nicht versunken sind. Lest mal. Like a Mighty Wind. Das Buch. Leute, die wunderbare, herrliche Wunder erlebt haben, genauso wie Jesus damals. Es ist möglich. Ich komme zum Schluss. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrlich, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und das ist fast das Happy End. Plötzlich beten sie alle Jesus an. Es geht gar nicht mehr um Petrus. Er ist weder der große Held, noch ist er der große Versager. Ja. Es geht gar nicht um Petrus. Es geht auch nicht mehr ums Boot. Es geht nur noch um Jesus. Und dann die ganzen durchnetzten Jünger und die frustrierten Jünger, und plötzlich fällt alles ab. Der ganze Stress, weg. Der ganze Ärger, der ganze körperliche Stress, auch alles plötzlich weg. Und plötzlich ist nur noch Jesus da. Und ihnen ist ganz egal, ob es stürmt oder nicht, ob es nass ist oder trocken ist, ob das Boot schaukelt, die sind in Sicherheit. In der Gegenwart des Herrn. Und das wollen wir immer wieder erleben, wenn Probleme kommen. Wollen wir Menschen sein, die es wagen und die Jesus zurück ins Boot bringen. Jesus kam mit Petrus zurück ins Boot. Ich möchte Jesus zurück ins Boot bringen. Ihn in die Mitte stellen. Denn Leute, es geht nicht ums Boot, es geht nicht um den Wind, es geht nicht um die Wellen, es geht um Jesus. Da haben sie alle angebetet. Und der Auftrag wird erfüllt. Vers 34 bis 36. Sie fuhren hinüber. Sie kamen an das Ziel. Sie waren angekommen. Sie haben es überlebt. Eine Erfahrung reicher. Im Glauben gestärkt. Und dann kommt der große Dienst von Jesus. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Wow. Jesus wusste, da wartet ein großer Dienst auf mich. Ihr müsst rüberfahren. Es gab Schwierigkeiten auf dem Weg, aber sie haben es geschafft und sie erleben, wie Gott auf einer anderen Art und Weise, auf einer größeren Art und Weise wirkt. Genau das müssen wir bei GEN auch haben. Gemeinsam, ja, im Gebet, im Geben, im Mitarbeiten, im Helfen, allen Dingen gemeinsam vorwärts gehen, über dieses Meer rüber, bis wir dahin kommen, wo der Dienst einfacher wird. Bis wir dahin kommen, wo Fülle ist, wo plötzlich mehr Salbung ist. Da will ich hinkommen. Und wenn ich mir die Füße nass machen will, muss, es lohnt sich. Ich will dich herausfordern heute Abend, heute Nacht. Steig aus dem Boot. Nein, steig nicht aus deiner Gemeinde, das sage ich nicht. Aber steig aus deinem sich wohlfühlen, aus deiner Komfortzone. Steig aus den Dingen, die du immer gemacht hast. Und wage es mit Jesus. Riskier etwas mit Jesus. Und selbst wenn du nasse Füße kriegst und absinkst, der Herr wird dir helfen. Und er wird ans andere Ufer kommen mit dir. Amen. Da will ich hin. Amen. Lass uns gemeinsam in diese Richtung beten. Dass GEN es ans andere Ufer schafft. Auch wenn es stürmisch ist. Ja. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Dass wir rüberkommen. Und dass der Dienst dort wirklich gesegnet ist und viele Menschen profitieren können. Amen. Lass uns beten. Danke, Jesus.